Herzlich willkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt fantastiska grannland Tyskland och människorna som bor där. Eller så kan det handla om sådana som jag, svenskar som älskar Tyskland och som på något sätt arbetar med Tyskland i fokus. Jag heter Mats Almegård och jag producerar den här podden på uppdrag av Goethe-institut i Stockholm. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på intervjuer med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller, ja, vad tycker du? Maila mats@tintenfisch.se och berätta om vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt blir det en intervju med en spännande person. Ibland är intervjun på tyska och då sammanfattar jag lite på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Jag hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i detta första avsnitt av Tysklandspodden är författaren Johanna Adorjan. Jag träffade henne under Stockholm Literature på Moderna Museet i slutet av oktober. Där var hon för att prata om sin debutbok, Eine exklusive Liebe, som översatts till svenska av Christine Bredenkamp. I september kom den ut som En alldeles särskild kärlek på Norstedts förlag och har mötts av fin kritik. Norstedts har tidigare publicerat Johannas andra bok, novellsamlingen Meine 500 besten Freunde, mina 500 bästa vänner. Också den i översättning av Christine Bredenkamp. Johanna och jag pratade lite om båda böckerna, men vi började med En alldeles särskild kärlek.
Es gibt keine literarische Gattungsbezeichnung von diesem Buch. Es ist viele Sachen in einem, würde ich sagen. Also ich meine jetzt ihr Debütroman, worüber wir jetzt sprechen. Eine exklusive Liebe. Historische Chronik, Familienerzählung, auch autobiografisch vielleicht. Wie hast du zur Form gefunden?
Wie habe ich zur Form gefunden? Also für mich ist die Gattungsbezeichnung eigentlich auf keinen Fall Fiktion, weil ich versuche vom Todestag meiner Großeltern, die sich zusammen das Leben genommen haben, so wahr wie möglich zu erzählen. Nun war ich aber an deren Tag, wo sie sich umgebracht haben, nicht dabei. Deshalb musste ich mir den Tag sozusagen vorstellen. Man kann also sagen, das ist der fiktive Part. Aber das basiert auf Fakten und der ganze Rest ist, ich glaube, auf Englisch sagt man Memoir. Wir haben aber in Deutsch nicht so richtig, es ist kein erzählendes Sachbuch, ich weiß nicht genau. Eigentlich ist mir egal, was das für eine Gattung ist.
Okay, aber es ist, ich denke, es ist aber deutlich, dass du Journalistin bist. Also zum Beispiel der erste Satz des Buches, also am 13. Oktober 1991 brachten meine Großeltern sich um. Das hört sich fast wie eine Zeitung an.
Ich weiß noch genau, wo ich war, als mir dieser Satz einfiel. Ich bin über die Friedrichstraße in Berlin gelaufen und genau als ich über die Trambahn schien, dann hatte ich diesen Satz und das war wichtig, diesen Satz zu haben, weil der Unterschied zwischen Journalismus und Bücherschreiben, finde ich, besteht darin, dass man einen Ton finden muss für ein Buch. Also das reicht nicht, einfach Fakten zu schreiben oder kurz sehr, also der Inhalt ist es eigentlich nicht, es ist vielmehr die Stimme. Und als ich diesen ersten Ton hatte, okay, vielleicht war das wichtig, dass der journalistisch war, dass es nicht zu sentimental wird, aber von dem Satz ausgehend konnte ich eigentlich immer weiterschreiben.
Und du hast ziemlich viele Recherchen gemacht und auch Interviews mit Verwandten und Freunden von deinen Großeltern, ne?
Ja, das habe ich gemacht und ich habe mich auch selbst an meine Großeltern erinnert, weil als sie sich umgebracht haben, war ich 20. Also ich kannte sie ja. Genau. Und habe viel gelesen auch, was jetzt nicht in dem Buch drin ist, weil ich wollte ja kein Sachbuch über ungarische Geschichte machen. Ich finde, ich habe sehr schlecht recherchiert, was den ganzen Kommunismus angeht, weil ich das einfach nicht verstehe. Ich habe nie im Kommunismus gelebt und habe immer noch das Gefühl, das ist mir sehr fremd und das ist vielleicht nicht die stärkste Stelle. Also vielleicht, da habe ich mich so ein bisschen drumherum gemogelt, denke ich. Über Holocaust zum Beispiel habe ich immer schon viel gelesen. Und dann war ich mit meinem Vater zusammen in Mauthausen, in dem KZ, wo mein Großvater war. Also meine Großeltern waren ungarische Juden. Und Ja, wissen wir schon über das Buch oder soll ich es kurz zusammenfassen?
Das kannst du machen.
Also, ja. Okay, also meine Großeltern sind eben ungarische Juden, die 1956, da war ein Aufstand gegen die Russen, sind sie geflohen, wie sehr, sehr viele andere Ungarn auch. Und sie sind zufällig nach Dänemark gekommen. Es hätte genauso gut Kanada oder Australien sein können. Es war sozusagen, Hauptsache die Richtung war weg von Russland. Und Dänemark hat damals eine begrenzte Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr parat, aber es waren wenige. Aber dadurch waren sie auch sehr, sehr nett zu denen. Also ich glaube, wenn man so wenig Flüchtlinge aufnimmt, dass man jeden mit dem Vornamen kennt, dann ist das einfach eine sehr gastfreundliche Situation, die da entstehen kann. Und so war das im Fall genau meiner Familie. Und ich habe immer noch einen dänischen Pass, wegen der ganzen Geschichte.
Hm. Im Buch geht es ja eigentlich um den letzten Tag deiner Großeltern, aber es geht auch um die Geschichte, wie du sagst. Und ich fand, also besonders diese Stelle, wo du Mauthausen mit deinem Vater besuchst, das ist ganz erstaunlich, dass da der Touristenguide da ist so langgeweilt von der ganzen Sache. Mhm. War das eigentlich so?
Ja, ich glaube, man stellt sich dann immer so vor, dass im Leben große, wichtige, traurige, schicksalshafte Dinge groß und schicksalhaft und traurig und bewegend sein müssen oder sein sollten. Aber in Wahrheit haben Menschen immer irgendwann Hunger, Durst, es ist ihnen zu heiß, die Schuhe sind falsch. Und es geht da den, ich weiß nicht, wie ich Gästen sagen darf, Besuchern. Den Besuchern eines KZs ist doch schön, dass man es heutzutage besuchen kann und dort nicht mehr gefangen ist. Aber das geht den Besuchern wahrscheinlich ähnlich wie den Leuten, die da arbeiten. Das ist dann auch Alltag, was total ambivalente Gefühle auslöst. Zum Beispiel, als wir da waren, waren viele Schulklassen da, die sich total daneben benommen haben. Man kann jetzt psychologisch sagen, vielleicht ist das alles zu viel für die und die sind überwältigt und müssen deshalb sich schubsen oder keine Ahnung. Die haben so rumgealbert und arme Teenager mit Pickeln und schrecklichen Klamotten. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, es ist ja schön, dass sie kommen. Wer weiß, vielleicht denken sie dann doch nochmal drüber nach. Oder ich habe keine Ahnung, es ist alles sehr, sehr, sehr ambivalent.
Johanna Adorjan berättar att genren egentligen inte är så viktig. Men hon inser att det nog märks att hon är journalist i sättet hon skriver. För henne var det viktigt att hitta rätt ton i berättelsen. Det var då hon kunde börja skriva. Det skulle vara en ton fri från sentimentalitet för att göra materialet rättvisa. För i boken berättar hon historien om sina farföräldrar. De ungerska judarna som upplevde och överlevde nazisternas koncentrationsläger. Och hur Sovjet slog ner det i ungerska upproret 1956 och tvingade hennes farföräldrar att fly till Danmark. Där levde de länge. Tills de en dag valde att gemensamt ta livet av sig. I boken skildrar hon deras sista dag i detalj, i kombination med berättelser från förr.
Ich dachte auch über deine Großeltern. Es ist ein Liebesporträt von den beiden, finde ich. Stimmt das? Hast du die beiden sehr lieb gehabt?
Ach, meine Liebe? Ja. Oder ihre gegenseitige?
Eigentlich deine, dachte
meine.
Ich zuerst.
Ja, das stimmt. Richtig, ich glaube schon, ja. Doch, ich habe sie, die war mir wahnsinnig viel bedeutet. Auch weil sie so was Fremdes hatten, was nichts damit zu tun hat, wie andere Großeltern sind. Sie waren so exzentrisch und hatten eben einen Akzent im Deutschen. Also sie haben ja auch Deutsch gesprochen, aber mit manchen altmodischen, komischen Worten, die man falsch benutzt vielleicht. Und irgendwie waren sie nicht in Anführungsstrichen normal oder das. Sie wirkten auf mich nie alt und sie wirkten kein bisschen wie Großeltern und ich fand es wahnsinnig faszinierend immer und sie waren überlebensgroß für mich und durch das Buch sind sie vielleicht etwas kleiner geworden, das ist ja gar nicht so falsch.
Aber es scheint mir besonders die Großmutter wird als eine extrem imponierende Frau beschrieben.
Ja, ich habe sie immer so bewundert, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr viele Leute gab oder vielleicht noch gibt, die sie kannten und ihnen diese Person ganz anders geschildert hätten. Also ich glaube, es ging ein großer Schrecken auch von ihr aus. Also sie war wahnsinnig schön, extravagant, Kettenraucherin, hatte eine Stimme, dass ich immer, wenn ich sie angerufen habe, dachte, mein Großvater wäre dran, der wahnsinnig tief gesprochen hat. Aber sie hat fast noch tiefer gesprochen. Und sie hatte dann so Schlangenleder, selbstgenähte Plastikhosen an oder allein die Art, wie sie die Zigarette gehalten hat, ganz wahnsinnig vornehm. Es war alles so, ja, wie so ein Filmstar, so etwas larger than life. Und mir hat das wahnsinnig imponiert, auch weil ich leider nichts davon geerbt habe. Aber sie war so wahnsinnig, wie soll man das sagen, die Launen von anderen Menschen beeinflusst. Sie konnte in einen Raum kommen und hat die komplette Laune in diesem Raum bestimmt. Wenn sie nicht so gut gelaunt war, hatten alle Angst, irgendetwas fallen zu lassen. Oder so eine Persönlichkeit hatte sie. Und vielleicht ist es das Allerbeste, wenn man mit solchen Persönlichkeiten so verwandt ist, dass man das Enkelkind ist, dann ist man einfach auf der sicheren Seite und kann so sicher bewundern. Mhm.
Du hast, wie gesagt, Interviews gemacht in USA, auch in Ungarn. Wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Kann man das beantworten? Ich meine, es ist ein Debütbuch und dann wird vielleicht lange geschrieben, bevor man so richtig anfängt zu schreiben. Aber etwa, wie lange?
Ich habe ungefähr 5 Monate recherchiert und dann 5 Monate geschrieben. Und ich habe aber nebenher immer auch normal in meinem normalen Journalismusberuf gearbeitet. Das heißt, ich habe hauptsächlich vormittags geschrieben. Und wann ich recherchiert habe, weiß ich jetzt nicht. Aber es war 5 Monate etwa.
Das scheint sehr schnell gewesen zu sein.
Aber das Buch ist auch nicht so lang.
Stimmt. Das zweite Buch, Meine 500 besten Freunde, ist das auch so schnell gelaufen?
Nee, das war viel schwieriger. Das ist Fiktion. Also das sind Kurzgeschichten, die alle in Berlin spielen und alle im weitesten Sinne im Kunst- und Kultur- und Journalismusmilieu spielen. Also so, wo Selbstdarsteller wichtig sein dürfen. Und das war so, dass ich am Anfang 2 Geschichten geschrieben habe. Eine sogar in irgendeinem Urlaub. Bester Laune und es ging so wahnsinnig schnell und ich war begeistert und dachte, da schreibe ich doch noch ewig viele, das macht ja auch noch Spaß. Und dann habe ich den Vertrag für das Buch unterschrieben und dann ging überhaupt nichts mehr. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich gedacht hatte, dass es leicht ist. Und finde auch im Nachhinein, dass Kurzgeschichten sauschwierig sind, weil man ja jedes Mal neue Leute einführen muss, ohne dass es zu kompliziert ist, wer jetzt wer ist, mit Namen, die man sich merken muss, ohne dass das zu oft wiederholt wird. Und weil man ja jedes Mal einen Anfang braucht und einen Schluss. Und da die Orte in dem Buch, die gibt es eigentlich alle, fast alle, und die Geschichten sind komplett fiktiv. Und ich weiß nicht, warum das so schwer war, das zu schreiben, aber war echt schwer.
Aber das mit den Personen, du wiedererwähntest ja ein paar von denen ziemlich schick, finde ich.
Danke. Ja, genau, ich musste mir immer aufschreiben, wer kommt in welcher Geschichte vor, der könnte dann woanders nochmal durchs Bild laufen, weil ich damit zeigen wollte, dass es doch ein recht kleines Milieu ist. Also letztlich, so wichtig wie sie sich finden, sie tun das für eine Gruppe von 50 anderen Journalisten, Regisseuren und so weiter. Genau, ja. Also es sollte irgendwie zusammenhängen, ohne dass es eigentlich zusammenhängt.
Johanna Adorjan säger att hon älskade sina farföräldrar. Mycket för att de var excentriska och allt annat än normala. De pratade till och med tyska speciellt. Ålderdomligt och med en brytning. Särskilt hennes farmor var speciell. Larger than life, säger Johanna för att beskriva henne. Kedjerökande, hes röst och väldigt elegant klädd. Också en person som många var lite rädd för. Boken om farföräldrarnas sista dag och deras gemensamma historia tog bara 10 månader att skriva och då jobbade hon ändå samtidigt som journalist. Hennes andra bok, Mina 500 bästa vänner, tog mycket längre tid. Hon tyckte det var svårt att skriva fiktivt och framförallt svårt med noveller.
Zurück zum ersten Roman, der gerade oder in diesem Herbst in Schweden erschienen ist, ein alles särskild Kärlek, aber auf Deutsch eine exklusive Liebe. Ja. War das eine exklusive Liebe zwischen deinen Großeltern?
Ich habe den Titel eine exklusive Liebe gewählt, ja, weil ich dachte, exklusiv, also ist ja aus dem Lateinischen, ich nehme an, das heißt dann excludere. Mit meinem großen Latein weiß ich es gar nicht so genau, aber das hat so viele Leute ausgeschlossen. Also deren Liebe hat so sehr auf sich, also den jeweils nur anderen bezogen, also er und sie, dass selbst ihre Kinder, ihre eigenen, da gar nicht so richtig drin vorkamen. Also sie haben ja auch dann alle einfach zusammen verlassen, ohne Rücksicht. Mhm. Ja.
Es wird in Rezensionen wird es ab und zu als Liebeshandlung bezeichnet, dieser gemeinsame Selbstmord. Was hältst du davon?
Das ist von den vielen Varianten, wie man das sich selbst am besten erklären kann, die schönste und die einfachste. Dass man einfach sagt, sie haben sich so geliebt, sie wollten nicht ohne einander leben. Aus Liebe haben sie sich zusammen das Leben genommen. Klingt schön. Es gibt, glaube ich, Opern ohne Ende über sowas. Aber die Wahrheit, wie immer, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber klar, das hat sicher eine große Rolle gespielt, dass sie sich so lange geliebt haben und dass ihre Liebe eben so aufeinander bezogen und exklusiv war, dass sie sich, meine Großmutter sich nicht vorstellen konnte, ohne meinen Großvater, der sterbenskrank war, weiterzuleben.
Ich finde, es muss ja auch ein bisschen um Angst handeln, ne? Um Angst alleine zu sein, um alleine zu bleiben oder überlassen zu werden.
Ja, bestimmt. Und wer hat schon wahnsinnige Lust, alleine alt zu werden? Oder jetzt jemanden zur Last zu fallen? Vielleicht. Aber ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur die Fragen auch mir stellen. Oder ich habe jetzt auch nicht versucht, mit dem Buch die eine Antwort zu geben, warum sie das gemacht haben, sondern Möglichkeiten ausgelotet und vor allem versucht, mir den letzten Tag so genau wie möglich vorzustellen, weil als ich immer nur das Wort Doppelselbstmord im Kopf hatte, war das alles so wahnsinnig düster, dass ich da irgendwie etwas Licht reinbringen wollte.
Es ist ja auch nicht so düster, das Buch, finde ich. Es ist sehr sachlich beschrieben. Die Zeit hat das Buch dafür gelobt, für die Sachlichkeit und für diese beiläufige Schreibweise, schreibt die Zeit. War das etwas, was du von Anfang an wusstest, dass du nicht diese Endsituation romantisieren wolltest?
Also zum einen, ich habe mich ja jetzt nicht verstellt. Ich glaube, das ist meine Art. Also das Buch entspricht mir. Und zum anderen ist es so, dass ich schon aufpassen musste, dass es nicht sentimental wird oder kitschig. Und ich hatte zum Beispiel eine Stelle, die hatten einen Hund. Den Hund haben sie, das wissen wir, an ihrem Todestag noch zur Nachbarn gegeben. Und genau, das war das, was wir wussten. Und dann habe ich eine Szene geschrieben gehabt, wie sie sich von dem Hund verabschieden zu Hause und den nochmal kämmen und ihm irgendwelche Sachen in seinen Korb mitgeben oder so. Naja, und da war der Fehler gewesen, dass ich nach 6 Uhr abends geschrieben habe. Dann schreibe ich echt immer so kitschig. Dann habe ich es am nächsten Tag wieder gelesen und habe es weggeschmissen, weil das war grauenhaft. Also plötzlich dachte man, was sind das für blöde Leute, was ist das für ein schrecklicher Hund. Das ging gar nicht. Also je sparsamer das eigentlich ist, sowas, desto mehr Raum kann sein, dass sich irgendwas entfaltet, was vielleicht eine Wahrheit hat oder was auch was mit dem Leser zu tun hat. Und vielleicht habe ich es extra sparsam, kann man das, oder nüchtern versucht zu halten, ohne Gefühle, die man da noch obendrauf tut.
Das heißt, morgens und vormittags schreibst du extra nüchtern?
Ja, nein, ich schreibe eigentlich vor allem morgens und vormittags und es geht inzwischen, ich werde schon so neurotisch, dass ich denke, oh Gott, es ist schon 3, jetzt kann ich nicht mehr. Also ich muss eigentlich echt früh aufstehen. Ja.
Schön.
Johanna Adorian går upp tidigt. Det är på morgonen och förmiddagen hon skriver bäst. En alldeles särskild kärlek fick aldrig bli för sentimental. Det var viktigt att skriva nyktert och sakligt om detta sår i familjehistorien, säger Johanna. För att kunna göra det gick hon upp tidigt på morgonen. Ju senare på dagen, desto mer sentimentalitet. Och efter 3 på eftermiddagen vill hon inte skriva alls. Bokens titel på tyska, Eine exklusive Liebe, säger något om hur Johanna Adorian ser på sina farföräldrars relation. De lämnade familjen, den övriga familjen, utanför och helt utan hänsyn. Att se på deras dubbelsjälvmord som en kärlekshandling är visserligen möjligt, men det är en och definitivt den både vackraste och enklaste förklaringen till vad det var som drev dem till att utföra det. I boken ger hon en version, en trolig version, men som inte har anspråk på att vara sann. En sak vill hon dock. Hon säger att en sån här sista dag kan förefalla dyster, men hon vet inte om det var så.
Ich wollte auch kurz zu der Geschichte etwas nachfragen. Also sie waren ja beide Überlebende vom Holocaust. Darüber haben die beiden nicht gesprochen. Mhm. Ist das Buch jetzt also brichst du ein Tabu in der Familie sozusagen mit diesem Buch oder?
Also ich glaube ja. Und ich glaube, hätten sie drüber gesprochen, hätte ich das Buch nicht schreiben müssen. Also das bricht sich dann so generationsübergreifend, glaube ich, oft Bahn. Und es ist, ist ja kein Familiengeheimnis, was ich aufdecke. Also ich wusste immer, dass meine Großeltern jüdisch sind und dass sie überlebt haben und dass mein Großvater im KZ war. Aber darüber hinaus wussten wir nichts und ehrlich gesagt, sehr viel mehr weiß ich auch nicht, weil ich kann sie ja nicht fragen und wenn, hätten sie ja auch nicht geantwortet. Also die Antwort war immer, davon sprechen wir nicht. Deshalb ist es immer noch mit vielen Fragezeichen verbunden. Hm. Ja.
Es ist ja auch ein bewegendes Buch, finde ich. Also gerade durch die Sachlichkeit, aber es ist sowieso traurig am Ende natürlich. Und ich habe ein bisschen geweint beim Lesen. Es hat mich auch ein bisschen an einem Film erinnert, nämlich Michael Haneke's Amour. Kennst du das?
Ja, aber meins war zuerst.
Ich weiß. Aber es ist ein Thema, das auch nicht ständig, aber das ist ein altes Thema. Du erwähnst zum Beispiel, dass die beiden sich Wagners Tristan und Isolde anhören am letzten Tag. Es ist ein, dieses doppelte Selbstmord kommt da ab und zu da in der Literatur vor. Ne?
Es ist ja auch ein wahnsinnig schweres oder es ist einfach, es hat so ein... Es macht einfach einen wahnsinnigen Eindruck, wenn man bei einer Beerdigung ist und es ist nicht ein Sarg, sondern es sind zwei Särge. Das ist irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Das hat irgendwie einen doppelten, ich weiß nicht, ich weiß eben noch, wie wir bei der Beerdigung waren, das ist nicht im Buch und dann eben zwei Särge waren. Ich fand es furchtbar, dass sie nicht in einem Sarg liegen. Ich fand es furchtbar traurig. Genau, aber klar, deshalb habe ich wahrscheinlich das Buch auch geschrieben, weil mich das so beschäftigt hat, einfach dieser Doppelschlag, das hat dann so eine andere Dimension. Also da stirbt nicht jemand einfach oder jemand scheidet freiwillig aus dem Leben, sondern zwei Menschen tun es zusammen und schon denkt man sich doch ganz viele Geschichten dazu aus und fragt sich, wie war wohl der letzte Tag?
Du bist Journalistin, habe ich vorher gesagt, arbeitest in Berlin und auch wenn es fiktiv ist, meine 500 besten Freunde spielt in diesem Milieu. Ja. Und das erste Buch, das war so eher die Kindheit vielleicht, die Großeltern. Welcher Bereich in deinem Leben wirst du als nächsten dann untersuchen, literarisch?
Also ich habe ja noch ein drittes Buch geschrieben, das ist auch schon rausgekommen, ein Roman. Und das ging um eine moderne, nicht glückliche Liebesbeziehung. Das ist also auch schon weg. Und was als nächstes kommt, weiß ich leider noch nicht. Es dauert immer zwischen den Büchern bei mir. Ich freue mich, wenn ich weiß, was es sein könnte, weil eigentlich bin ich am glücklichsten, wenn man dann in diesem Schreibprozess ist. Das macht wahnsinnigen Spaß, weil alles auf der Welt plötzlich mit diesem Buch zu tun zu haben scheint und das ganze Universum mit einem spricht. man denkt das so, wenn man in dem Stoff dann so drin ist. Deshalb, ich freue mich jetzt schon drauf und hoffe, es kommt bald was. Gerade bin ich ratlos zwischen Büchern und mache deshalb so Journalismus.
Super. Vielen Dank, Johanna.
Ja, gerne. Danke.
Innan Johanna Adorians bok kom ut var det ingen i familjen som ville tala om nazisttiden och faktumet att hennes farfar hade suttit i koncentrationsläger. Det talar vi inte om, var svaret hon fick höra som liten. Med sin bok bröt hon mot detta familjetabu. Vi drar några paralleller till liknande historier som Michel Hanekes film Amour. Johanna poängterar dock att hennes bok kom ut först. Hon verkar ha fått den frågan många gånger. Och så pratar vi kort om hennes tredje roman och att hon nu väntar på att inspirationen ska ta tag i henne igen. Hon befinner sig just nu mellan romanprojekten och saknar något att arbeta på. Och det var allt för Tysklandspodden för den här gången. Gäst var författaren och journalisten Johanna Adorian som pratade om sin bok En alldeles särskild kärlek. Den här podcasten producerats av Tintenfisch Media AB för Goethe-Institut Stockholm. Håll utkik, snart kommer nästa avsnitt.